Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr euren Vorgesetzten, wenn ihr denn welche habt, habt ihr denen schon mal gesagt, wenn euch was an ihnen nicht passt, wenn die sich zum Beispiel euch gegenüber doof verhalten haben? Ist eine schwierige Kiste, kenne ich auch. Und wie sehr man sich zur Wehr setzt, ist auch vor allem eine Frage der Lebensphase, in der man gerade ist. Nicht so sehr der Generation, der man angehört. Sagt Hans Rusinek, nicht ich. Und Hans wird uns das gleich noch genauer erklären. Er forscht dazu nämlich an der Universität St. Gallen. Und er wird uns erklären, wieso die Geschichte von Ben, den wir gleich kennenlernen werden, so beispielhaft ist. Ben ist nämlich Tischler und will seinen Ausbildungsbetrieb verklagen, weil er sich von dem mies behandelt gefühlt hat. Warum das Ganze, das kann uns Ben jetzt selbst erzählen. Hallo.
Hey.
Du hast, habe ich ja schon gesagt, eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Wie war es generell und was lief dann irgendwann schief?
Richtig, ich habe die Ausbildung zum Tischler gemacht und 23 auch meinen Gesellenbrief erhalten. Und über die Ausbildung im Kern selbst kann ich mich gar nicht sonderlich beschweren. Also ich hatte Gott sei Dank zumindest im zwischenmenschlichen Bereich sehr Glück mit meinem Betrieb und hatte eigentlich auch sowohl zu meinem ausbildenden Meister als auch zu meinem Chef damals von dem Betrieb und auch seiner Frau, die bei uns das Büro und das ganze Administrative gemacht hat, ein sehr enges Verhältnis und auch ein gutes Verhältnis, ein persönliches Verhältnis. Mhm. Allerdings hat sich das Ganze dann so ein bisschen gedreht, als klar war tatsächlich, dass ich nach meiner Ausbildung den Betrieb verlassen werde. Wir hatten im Oktober, als ich in Lehrjahr Nummer 3 war, kurz das Gespräch, hey, wie sieht's denn aus nach der Gesellenprüfung? Ich würde dich gerne übernehmen. Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne bleiben. Aber du, hör zu, ich habe einige Angebote. Ich brauche bis zum 01.01.23 von dir ein Angebot. Und das kam nicht. Mhm. Und es kam auch Ende Januar kein Angebot. Und Anfang Februar kam kein Angebot. Und dann habe ich Anfang Februar einen anderen Arbeitsvertrag unterschrieben, weil ich gesagt habe, hey, wir hatten die Abmachung zum 01.01. das Thema geklärt. Das Thema war nicht geklärt. Und dann Mitte Februar kam mein Chef zu mir und wollte mir ein Angebot machen. Da habe ich gesagt, ja, du, hör zu, das Thema ist durch. Ich habe was anderes unterschrieben. Ich bin nach der Ausbildung weg. Mhm. Und ab dem Moment war wirklich so ein ganz arger persönlicher Bruch in unserem Verhältnis. Das hat sich so weit ging, dass er auch nicht mit mir geredet hat. Mhm. Also er hat wirklich dann komplett möglichst den Kontakt und das Gespräch auch zu mir vermieden, soweit es ging.
Jetzt können wir deinen Ex-Chef nicht dazu holen in die Leitung, beziehungsweise machen das jetzt gerade nicht. Würde uns der aber die Geschichte genauso erzählen, glaubst du, oder hat der eine andere Variante davon, die du vielleicht sogar kennst?
Das kann ich tatsächlich gar nicht einschätzen. Also ich kann zumindest mal genauso bestätigen, dass jeder im Betrieb das 1:1 genauso mitbekommen hat. Mhm. Dass das auch ein Thema bei uns war. Ich wüsste nicht, wie mein Chef das anders darstellen könnte.
Ich dachte eigentlich, dass wir über dein Gesellenstück sprechen, was dir nicht finanziert wurde von deinem Chef. War das davor oder danach? Das muss ja dann davor gewesen sein eigentlich, oder?
Nee, das kam dann danach. Und ich bin mir bis heute ziemlich sicher, dass dieser persönliche Bruch einfach einen Teil dazu beigetragen hat, die Bereitschaft meines Chefs zu sinken, seinen Pflichten nachzukommen.
Die Pflichten wären gewesen, dass er das Material für dein Gesellenstück, also muss man vielleicht erklären an der Stelle, Schreinerinnen und Schreiner in der Ausbildung machen zum Ende ihrer Ausbildung ein Stück.
Genau, also wir haben zwar verschiedene Teile der Abschlussprüfung, so wie jeder andere Ausbildungsberuf auch, aber die Kür ist wirklich am Ende das eigene Gesellenstück. Das heißt, das erste Mal entwirft man ein Möbel nach seinen eigenen Vorstellungen, wie einem das einfach gefällt. Man muss natürlich auch in einem Fachgespräch eine kundenähnliche Situation nachspielen und dieses Möbel durchplanen und die Konstruktionen erklären. Und dort kann man mal so ein bisschen zeigen, was man in den 3 Jahren eigentlich alles gelernt hat, also sowohl im Betrieb als auch in der Schule, als auch dann privat, wer sich damit viel beschäftigt hat. Und das ist natürlich für uns Tischler ein ganz, ganz besonderer Meilenstein. Dieses erste große, aufwendige Möbel. Mhm. Und dazu hat man 80 Stunden Zeit bei uns im Landkreis. Das ist auch hier leider wieder von Landkreis zu Landkreis etwas unterschiedlich. Und in diesen 80 Stunden muss eben ein Möbel nach gewissen Anforderungen einfach gebaut werden. Also es gibt da schon Vorgaben seitens der Innung und seitens der Kreishandwerkerschaften, was dieses Möbel erfüllen muss. Das kann nicht einfach ein planer Esstisch sein, sondern schon bisschen ausgefeilter sein. Und die Aufgabe des Betriebes ist es, A, den Auszubildenden 2 Wochen freizustellen, also nicht mit auf die Baustelle zu nehmen, sondern ihn 2 Wochen in der Werkstatt zu lassen, dass man dort die Zeit hat, dieses Gesellenstück zu bauen. Genauso die Maschinen und das Werkzeug zur Verfügung zu stellen, also die Strukturen der Werkstatt nutzen zu lassen, um dieses Gesellenstück zu erstellen. Mhm. Und auch die Kostenübernahme ist tatsächlich gesetzlich ganz klar geklärt. Nämlich ist der Betrieb dazu verpflichtet, den Mindestanteil zu bestehen dieser Prüfung zu leisten.
Mhm. Und das ist nicht passiert?
Genau, das ist nicht passiert. Also es gibt leider keine fixe Summe, also es gibt leider keinen Gesetzestext, der sagt 300 Euro oder 500 Euro oder 1000 Euro, sondern einfach nur die Mindestanforderungen. Aber die Aussage meines Chefs war ganz klipp und klar zum Thema Gesellenstück. Ich muss es ihm ja auch zeigen, er muss es ja genehmigen. Ja, schönes Ding, kannst du so bauen, zahlst du selbst.
Mhm. Hast du irgendwie ein besonders teures Holz verwenden wollen oder Diamant eingelassen? Oder warum hat er sich geweigert, das zu tun? Wenn es da doch sogar gesetzlich, und wir haben das auch nochmal überprüft bei der Handwerkskammer, zu der dein Betrieb gehört, das ist tatsächlich so. Warum hat er sich da geweigert?
Da gab es keine Argumentation. Also es hieß einfach nur, das Gesellenstück ist ja dein Möbel, also zahlst du es selbst. Du kannst die Reste der Werkstatt verwenden, wenn da ein bisschen Material rumfliegt, was du gebrauchen kannst. Aber das war's. Mhm. Wenn du irgendwas bestellen musst, wenn du irgendwas brauchst, dann musst du das selbst zahlen. Es wird keinen Cent dazu beisteuern. Das war jetzt auch nicht nur bei mir so. Das war bei den Auszubildenden davor ja 1:1 genau die gleiche Geschichte. Mhm. Und das ist ja auch nicht nur in diesem Betrieb so, sondern das ist ja wirklich ein strukturelles Problem, das in Deutschland allgegenwärtig ist. Mhm. Also es gibt viele Betriebe, die nicht den Teil leisten, den sie leisten müssten. Oder gar nichts zahlen. Oder es zahlen sich in Überstunden, dann sozusagen abarbeiten lassen. Genauso gibt es aber auch sehr coole Betriebe, die sagen, ey, das kostet jetzt 1.000 Euro. Ey, das ist cool. Du bleibst ja eh bei mir, ich investiere das Geld in dich und bezahle dir das. Hm. Oder man findet eine Einigung und sagt, hey, das kostet jetzt hier 1.000 Euro Material, ich steuere dir 500 dazu, das müsste eigentlich reichen, wenn man das in Kiefer machen würde zum Beispiel und den Rest zahlst du selbst oder wir finden dann eine andere Lösung mit Überstunden. Also man kann sich da ja einig werden, aber es gibt eben auch Betriebe wie meinen, die einfach schlichtweg sagen, ja nee, zahl selbst.
Okay, aber es war ja keine Option, dieses Gesellenstück dann ausfallen zu lassen und du hast dann auf eigene Faust dir sozusagen Sponsoren gesucht, die dir das Material zur Verfügung gestellt haben und hast dann am Ende doch ein Gesellenstück ja hingelegt und ja offensichtlich auch bestanden. Und jetzt ist die Situation folgende, du möchtest gern die Kohle zurückhaben von deinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb und wenn er dir das nicht zurückzahlt, dann erwägst du eine Klage, richtig?
Ich erwäge sie nicht nur so, ich werde ihn vors Arbeitsgericht ziehen.
Das kostet ja auch Geld. Ist das ein Thema für dich oder was möchtest du damit jetzt genau bezwecken? Weil es geht um gar nicht so einen hohen Betrag, also knapp 400 Euro glaube ich, ne?
Genau, 390 Euro sind es.
Ja, ja, also ist es eher so symbolisch auch für die vielen anderen, die in einer ähnlichen Situation waren oder sind wie du?
Richtig, 1:1, das ist der Grund, warum ich das auch tue. Ich habe ja selbst einen Social-Media-Kanal mit einer nicht gerade mal kleinen Reichweite.
Ja, sag mal, wie viele FollowerInnen sind gerade?
200.000.
Mhm, das ist nicht klein, das stimmt. Okay, und da hast du viele Rückmeldungen bekommen, dass es vielen so geht wie dir.
Richtig, ich habe ein Video darüber gemacht und die Kommentare sind voll von, bei mir war es genauso. Aber das Problem ist halt, wenn man jetzt ein 17, 18, 19, 20-jähriger Auszubildender ist, kurz vor der Gesellenprüfung, man hat nicht die Kraft, man hat nicht die Zeit und nicht die Energie, sich vor der Gesellenprüfung jetzt auch noch mit dem Chef anzulegen, mhm. weil dieses Gesellenstück selbst ist wirklich eine Herausforderung. Selbst für einen guten Handwerker ist es einfach ein riesiger Stressfaktor. Und dann hinterher, ja, eine Klage kostet immer noch Zeit und Geld und Energie. Und auch das wollen dann viele einfach nicht mehr machen und sagen, hey, wegen den paar hundert Euro jetzt nochmal Stress machen. Und der Grund, warum das Ganze auch vor Gericht geht, ist wirklich rein symbolisch. Also ich möchte da überhaupt keinen Rachefeldzug gegen meinen ehemaligen Betrieb richten. Ich habe gesagt, ey, das ist so ein strukturelles Problem. Allein der Symbolwirkung halber möchte ich nach außen tragen und auch allen anderen Leuten zeigen, Leute, wir haben hier ein Problem. Hier ist eine Rechtslage, die wird ignoriert und wir können da was dagegen machen. Das muss man sich nicht gefallen lassen.
Aber die Rechtslage gibt es ja auch schon eine Weile, nicht erst seit gestern. Das heißt, im Prinzip wird das nur darauf hinauslaufen, dass die Richterin oder der Richter sagt, guck mal bitte in den Gesetzestext rein, steht ja eh schon drin. Und bitte, Sie zahlen jetzt die 390 Euro an den Ben.
Richtig, das ist eigentlich eine sehr safe Nummer.
Okay, das heißt, du nimmst eine ganze Menge Trouble auf dich und dein ehemaliger Arbeitgeber könnte ja auch einfach sagen, okay, weißt du was, ist mir alles zu viel Hackmack, ich habe keinen Bock darauf, vor Gericht zu erscheinen, ich überweise jetzt einfach 390 Euro. Wäre es dann damit für dich okay?
Natürlich wäre das für mich okay gewesen, aber das hat er in den letzten Dreivierteljahren nicht getan. Ich glaube, seit August geht das ja schon über meinen Anwalt, der regelmäßig Briefe geschickt hat, Zahlungsaufforderungen. Jetzt ist der letzte Brief gekommen, der einfach schlichtweg eine letzte Zahlungsaufforderung ist und dann geht das Ganze halt vor das Arbeitsgericht.
Du hast die Handwerkskammer ja auch gerade erwähnt. Wäre das nicht eigentlich die Instanz, die da zwischen euch vermitteln müsste? Hast du ja probiert, aber die haben sich da ein bisschen schlanken Fuß gemacht.
Genau, also theoretisch gesehen wäre es die Aufgabe der Handwerkskammer, in solchen Fällen zu vermitteln. Ich habe auch bei der Handwerkskammer angerufen, aber nicht bei der Handwerkskammer war oder zumindest mal dem Ansprechpartner, den ich in diesem Moment da hatte. Ich möchte das ja nicht über die Handwerkskammer pauschalisieren. Mhm. Also da gibt es ja auch unglaublich gute Leute, die auch was Gutes machen wollen. Aber in dem Moment war es dann einfach nur, ja, das Geld steht ja dazu, aber dann müsste man ja über die Eigentumsrechte reden. Und ich dachte mir, nein, muss man nicht. Die Rechtslage ist sehr klar. Das Eigentumsrecht ist beim Auszubildenden und die Kosten für das Minimum trägt der Betrieb. Das ist eine klare Rechtslage, die seit Jahrzehnten existiert. Mhm. Und der Handwerkskammer wurde dann gesagt, dann musst du das Geld halt privat einklagen. Pech gehabt.
Wie sieht das denn jetzt bei dir aus? Lass uns noch kurz zum Schluss in die Zukunft schauen. Machst du deinen Meister oder hast du den schon gemacht?
Ich habe noch keinen Meister gemacht und auch wie meine Zukunft gerade aussieht, ist noch ein klein wenig unklar.
Lass uns mal überlegen, du wirst Arbeitgeber, egal ob jetzt mit Meistertitel oder nicht, und hast selber Menschen, die du vielleicht ausbildest, wobei dafür bräuchtest du einen Meister. Wirst du dann denen ihr Gesellenstück bezahlen?
Auf jeden Fall. Also natürlich wird keine Luft nach oben komplett offen sein, aber ich werde einen Betrag vorgeben, von dem ich glaube, dass er fair ist, dass man davon ein cooles Gesellenstück machen kann, auch gerne über die Mindestanforderungen, um damit meinen Auszubildenden einfach zu unterstützen. Aber natürlich möchte ich versuchen, die Fehler der Generation davor besser zu machen. Ja, ob ich das wirklich hinbekomme, das sehen wir in der Zukunft. Aber das ist zumindest meine Einstellung Stand jetzt.
Und das werden wir dann vielleicht ja auf Social Media auch tatsächlich nachvollziehen können. Ben, vielen herzlichen Dank für deine Geschichte.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
So. Und jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, wieso sprechen die eigentlich nicht mit Bens ehemaligem Chef, um seine Sicht der Dinge zu erfahren? Gute Frage, war auch unser Plan. Wir haben uns dann aber am Ende dagegen entschieden, weil, wie Ben eben ja auch gesagt hat, es geht hier weniger um den Einzelfall, also um Bens ehemaligen Chef, sondern eher darum, dass es ja eigentlich im Gesetz klar geregelt ist, dass Ausbildungsbetriebe das Geld zahlen müssen für das Gesellenstück im Fall eines Schreiners. Und deswegen hat Ben selbst den Namen seines alten Betriebes nirgends erwähnt. Aber es ist ja eben schon so, dass es auch in anderen Branchen gerade jungen ArbeitnehmerInnen gefühlt jedenfalls häufiger so geht, dass sie sagen so, ich lass mir doch nicht mehr alles gefallen und schon gar nicht lasse ich mich von gratis Obst und einer Tischtennisplatte verführen, wenn mein Arbeitgeber eigentlich doof ist. Unterscheiden sich da Gen Z und Millennials vielleicht von ihren Eltern, Großeltern und großen Geschwistern? Oder, anderer Take, ist es eher eine Frage der Lebensphase oder des Charakters und der eigenen Position im Job, ob man sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen zur Wehr setzt? Das wollen wir uns jetzt erklären lassen von Hans Rusinek, der forscht an der Universität St. Gallen und berät Unternehmen zu New Work. Hallo Hans.
Hallo Dominik.
Sag mal, wann hast du dir das letzte Mal im Job was von einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin nicht gefallen lassen und wie hast du dich da vielleicht zur Wehr gesetzt?
Nicht so radikal wie Ben auf jeden Fall, aber ich denke, dass ich und eigentlich sehr viele, wenn nicht sogar alle Menschen in der Arbeit eine kleine Freiheit haben, zum Beispiel mal nicht ranzugehen, wenn der Chef oder die Chefin anruft, damit man vielleicht auch mal einen Arbeitsschritt sinnvoll zu Ende bringen kann. Das ist was, wo ich auf jeden Fall mir einiges nicht gefallen lasse.
Okay. Und würdest du mitgehen? Ist es eine Generationenfrage, dass die Gen Z, so sagt es oder wird es viel geschrieben, viel berichtet ja, dass die sich nicht mehr so viel gefallen lassen würde wie jetzt ihre älteren Geschwister oder ihre Eltern oder Großeltern? Kann man das so pauschal sagen?
Ganz pauschal nein. Also für mich als Arbeitsforscher, ich mache das immer recht hibbelig und so geht es wirklich allen Forschern, mit denen ich dazu im Austausch bin, wie sehr über Generationen gesprochen wird, so in der Öffentlichkeit. Und wir verwechseln ständig Alterseffekte mit Generationseffekten. Also stell dir mal vor, zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt Lisa, die kommt gerade aus der Ausbildung, die möchte einen neuen Job anfangen, oder sie fängt einen neuen Job an, und da will sie aber möglichst wenig arbeiten. Mhm. Und sie will auch keinen Dienstwagen haben und sie will auch nicht besonders viel Respekt vor ihren Chefs haben. Sie legt nicht so viel Wert auf Hierarchie. Macht sie das dann, weil sie Teil einer bestimmten Generation ist oder weil sie jung ist? Die Forschung zeigt darauf, dass sie das macht, weil sie jung ist. Mhm. Menschen, die jung sind, die müssen kein Haus abbezahlen. Die legen keinen Wert auf Hierarchie. Warum? Weil sie nicht eine Hierarchieposition haben, ja. Und ein Auto brauchen sie auch nicht, weil sie noch in der WG in der Stadt wohnen, zum Beispiel. Das heißt, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die wir alle haben, wenn wir jung sind. Wir legen mehr Wert auf Freizeit, wir legen weniger Wert auf Geld, etc. Lisa wird aber von alleine alt und wir werden alle so wie unsere Alten mit der Zeit. So ist das einfach.
Mhm, meinst du?
Und insofern. Ja, ich denke schon. Und insofern ist das Verhalten, was wir von der sogenannten Gen Z sehen, ein Verhalten von jungen Menschen, also von Alterseffekten. Die Boomer waren auch mal jung, die wollten das damals auch auf der Arbeit, aber, und das ist jetzt wirklich ein entscheidender Unterschied, ihnen hat keiner zugehört oder sie haben sich nicht mal getraut, das zu sagen, weil es von denen einfach viel, viel mehr gab. Mhm. Das heißt, was wir hier eigentlich haben, sind junge Leute in einer großen Machtposition, weil wir aus zwei Gründen belastete Arbeitsmärkte haben. Der eine Grund ist der, den wir immer hören, Demografie, es gibt so wenige von denen, und der andere Grund ist einer, der oft von der Hand gewiesen wird, über den nicht gesprochen wird, restriktive Migrationspolitik. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, Arbeitsmärkte so zu gestalten, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund besser hier reinkommen und dass wir den Fachkräftemangel auch so bewältigen können. Aber wir tun immer so, als wäre Demografie sozusagen so ein Naturschicksal. Und das sind die Gründe, warum die sogenannte Gen Z momentan sehr viel Macht hat und die Macht auch nutzt, was ich gut finde.
Jetzt habe ich aber, während du das über die Gen Z beziehungsweise über junge Menschen gesagt hast, gedacht so, junge Menschen im Jahr 2024, würde ich behaupten, sind schon anders als 1954 oder 1974, gerade in der Haltung zu jetzt, wie möchte ich mein Leben gestalten? Und da sind wir dann eben doch bei so Fragen wie, wenn man jetzt Bock auf Kinder hat oder Bock auf ein Haus hat, dass das 1974 ganz anders behandelt wurde als jetzt und vor allem Unterschied Stadt-Land auch möglicherweise.
Das stimmt, das ist richtig. Da kommen wir eigentlich wunderbar auf den zweiten Effekt. Also es gibt einen Alterseffekt. Junge Menschen wollen weniger arbeiten als alte Menschen. Und, also um jetzt mal diese Arbeitszeitthematik zu nehmen, weil die einfach sehr gut erforscht ist. Und dann gibt es einen Periodeneffekt. Heute wollen alle Menschen weniger arbeiten als in den 50er Jahren.
Ja, macht auch also immer viel Spaß, ne?
Ja, genau. Also zum Beispiel, was richtig krass ist, wenn man sich das vorstellt, seit 1970 ist die Arbeitszeit in Deutschland um 30% gesunken. Das heißt, was wir hier haben, ist einmal, junge Menschen wollen weniger arbeiten als alte Menschen, ein Alterseffekt, und ein Periodeneffekt, also sozusagen, wann misst man, wann erhebt man die Daten? Heute wollen alle weniger arbeiten als früher. Mhm. Kann man drüber philosophieren, warum das so ist? Wir haben gesehen, wie sich unsere Eltern kaputt gearbeitet haben. Arbeit lohnt sich nicht mehr wirklich, wenn man sich unser Steuersystem anschaut und auch die Lebenshaltungskosten etc. Aber das ist sozusagen auch nochmal ein Effekt. Heute wollen alle weniger arbeiten.
Ja, und es wird wahrscheinlich auch noch weniger, wenn man sich anschaut, was möglicherweise mit KI noch möglich sein wird, weil wir einfach unterstützt werden, sagen wir mal jetzt ganz vermeintlich neutral. Wir hatten schon kurz Ben an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Der hat ja einen Anwalt eingeschaltet, um sich gegen seinen Ex-Arbeitgeber zu wehren. Aber um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man sich ja wehren kann und auch mit Hilfe eines Anwalts, um auch die Kohle zu haben, um diesen Anwalt zu bezahlen, das setzt ja auch gewisses, ja, eben Wissen und Kohle auch voraus. Also sprich, Menschen, die vielleicht einen akademischen Background haben, sind da doch eher im Vorteil, oder?
Ja, absolut. Ich finde das bei Ben einen sehr interessanten Fall. Also man sieht, dass man ökonomisches Kapital braucht, um sich zu wehren, ne? Also eben einen Anwalt bezahlen zu können. Aber auch soziales Kapital, überhaupt jemanden zu kennen, der einem das nahelegt, ja, oder der Anwalt ist. Und dann muss ich auch meine Rechte kennen, ne? Also so eine Art von Kapital brauche ich auch. Ich muss überhaupt wissen, dass das zum Beispiel gar nicht erlaubt ist, was ihm widerfährt. Hm. Und all das sind Sachen, das sind Kapitalformen, Wissen, Kultur, Soziales, die sind nicht besonders gleich verteilt in unserer Gesellschaft. Hm. Und wir haben viele Arbeitsbereiche, wo Menschen nicht von ihren Rechten wissen und deswegen auch nicht von ihnen Gebrauch machen können. Also zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel in der Forschung dazu sind Putzkräfte, die teilweise jenseits des Steuerregimes arbeiten und die teilweise deshalb auch gar nicht, also wissen, was das bedeutet, was das für ihre soziale Absicherung bedeutet, die teilweise auch sprachliche Probleme haben. Mhm. Und wenn man sich unser Sozial- und Steuersystem anschaut, da wundert es mich immer, wie man eigentlich da durchmanövrieren möchte, wenn man kein Akademiker ist. Also es ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig unfair.
Ja, erinnert mich daran, dass ich noch dem Finanzamt eine Antwort schuldig bin, wo ich,
was ich immer leid, daran zu erinnern,
schön auf die lange Bank immer schiebe, obwohl ich eigentlich schon genau weiß, was ich schreiben muss. Aber hilft es da vielleicht, um dieses Wissen insgesamt in der Breite der Gesellschaft ein bisschen zu vermehren darüber, wie man sich wehren kann, wenn Gewerkschaften wieder stärker wären, größer wären, mehr Menschen auch einer Gewerkschaft beitreten würden vielleicht?
Ja, ich finde das eine sehr wichtige Überlegung, wie wir uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser organisieren können. Mhm. Was wir momentan erleben, ist was ganz Interessantes. Das sieht man vielleicht in dem Fall von Ben auch ein bisschen. Ja, man könnte das so beschreiben, dass wir extrem politisiert sind auf eine Art und Weise. Ja, also wir sind zum Beispiel in sozialen Medien, erlebe ich sehr viel politische Aussagen. Wir gehen auch für die Demokratie auf die Straße sehr stark, was auch sehr begrüßenswert ist natürlich. Aber wir sind sehr wenig institutionalisiert damit. Das heißt, wir kommen von diesen Demos zurück oder wir machen diesen Post oder diesen Tweet und machen das immer als einzelne Wesen. So, ne? Also wir begeben uns sehr wenig in klassische Großorganisationen, die es im 20. Jahrhundert sehr stark gab, die unsere Arbeitswelt sehr stark verbessert haben. Sowas wie Gewerkschaften.
Ja.
Aber auch zum Beispiel die Sozialdemokratie. Also du musst dir das vorstellen, wenn du vor 100 Jahren in einem Dorf warst, dann gab es einen sozialdemokratischen Fußballverein, sozialdemokratischen Kleingartenverein etc. Und christdemokratisch gab es das alles auch durch die Bank, durchinstitutionalisiert, Massenparteien, Massenorganisationen. Aber jetzt sind wir in einer Zeit, wo das einfach dermaßen nicht mehr fashionable ist, dass es mir fast schon komisch vorkäme, sich das zu wünschen, weil es doch sehr aus der Zeit gefallen wirkt.
Hm. Welchen Tipp würdest du denn Menschen, die uns jetzt zuhören und die so gerade vielleicht in ihrem ersten oder zweiten Job sind und nicht so zufrieden sind, weil die Bedingungen einfach nicht so toll sind, was würdest du denen denn mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, für ihre ArbeitnehmerInnenrechte zu kämpfen? Wo soll man da ansetzen?
Mein Kollege Lars Hochmann, der hat ein schönes Buch geschrieben, Organisationen hacken. Und der meint, wir sind alle Hackerinnen und Hacker. Ne? Also Hacker, das sind ja Programmierer, die sozusagen in Regelsystemen kleine Fehler finden und sich da durchwuseln. In der Arbeitswelt sollten wir uns auch ein bisschen diese Haltung aneignen. Kein Chef, keine Chefin hat irgendeine Ahnung davon, was du die ganze Zeit machst. Also es ist wirklich so, es gibt spannende Studien dazu, wie wenig Ahnung Vorgesetzte davon haben, was ihr Team eigentlich die ganze Zeit macht. Das soll natürlich nicht missbraucht werden, aber es sollte genutzt werden, um zu schauen, dass man Arbeit für sich gesund gestaltet. Musst du jede E-Mail sofort beantworten oder jeden Anruf? Wie sehr teilst du dir den Tag ein? Natürlich sind das Themen, wo Vorgesetzte mehr Macht haben, aber sie haben keine absolute Macht. Und je mehr wir in eine Wissensarbeit rutschen, wo wir eben Spezialistinnen und Spezialisten einer Sache sind und diese von Natur aus schlecht zu managen sind, weil sie meistens mehr Bescheid wissen als ihr Chef, desto mehr sollten wir uns diese Freiheit, von dieser kleinen Freiheit Gebrauch machen. Und ich kann allen jungen Leuten nur sagen, die Zukunft der Arbeit, die wird gerade neu geschrieben und ihr seid es, die den Stift in der Hand habt. Weil ihr so wenige seid, seid ihr so mächtig. Die Arbeitswelt muss an so vielen Enden und Ecken umdenken, was Vereinbarkeit mit Beruf und Familie angeht, natürlich ganz stark, was die Klimakrise angeht. Ihr habt die Macht dazu und deswegen nutzt es, hackt es, macht es so wie Ben.
Sagt Hans Rosineck, forscht an der Universität St. Gallen und berät Unternehmen zu New Work und hat hier ein leidenschaftliches Plädoyer gehalten. Danke dir.
Gerne.
Okay, und wenn ihr jetzt merkt, oh, ich habe da auch eine Geschichte auf Lager, weil da hat mal meine Chefin oder mein Chef mich nicht so richtig cool behandelt, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, her damit. Wir wollen es alles hören, schreibt uns gerne eine Mail oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes unter diesem Podcast. Bis dahin, ich bin Dominik Schottner, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21 auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.